Guten Morgen, herzlich willkommen zu einem weiteren MSDN Webcast. Heute darf ich vorstellen den Internet Explorer 9 und zwar in der Plattform Preview 4. Ich bin Darius Paris, ich bin Technical Strategist für die Webplattform bei Microsoft Deutschland und ich habe einen Blog unter downtocode.net und ich habe auch einen Twitter-Account Rightline. Warum der Webcast ein bisschen anders klingt wie bisher, ist, dass ich jetzt an einer anderen Location bin, in einem Hotel sozusagen, früh morgens und dachte, ich nehme jetzt einfach mal diesen Webcast auf. Was möchte ich einfach machen? Erstmal den Internet Explorer 9 vorstellen und bevor ich ihn vorstelle, so ein bisschen darauf eingehen, wie die Webentwicklung sich denn, woher sie kommt und wie sie sich verändern wird und das Ganze dann auf den Internet Explorer 9 fokussiert, was es denn bedeutet, dass wir da gewisse Dinge unterstützen müssen. Zum einen, viele haben immer kritisiert, dass die Performance im Internet Explorer 8 bisher oder auch 7 nicht so die Bombe war. Da haben wir viel getan. Und natürlich auch im Hinblick auf HTML5, welche Unterstützungen werden wir mit dem Internet Explorer 9 hier zur Verfügung stellen und das Ganze dementsprechend ein bisschen auch zeigen, anhand von kleinen Demos, die beim Internet Explorer 9 dabei sind. Die Evolution des Webs. Woher kommt das Web eigentlich? Also dieses Screen hier auf diesem Laptop, der zeigt die Microsoft Homepage von 91, wie sie aussah. Wir sehen, dass das Web relativ statisch war. Es war statisch de facto, ja. Also Image-Tags sind irgendwann mal dazugekommen, damit man ein paar Grafiken haben konnte. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten nicht sehr viel Dynamik hier drin. Es waren eigentlich nur Dokumente, die statisch miteinander verlinkt waren. Und links war so ziemlich das Einzige, was man da anklicken konnte. Keine Interaktion und keinerlei besondere Gimmicks, die im Web drin waren. Das Ganze hat sich im Laufe der Zeit dann auch verändert. Einer der Gründe, warum es sich auch verändert hat, war die Möglichkeit, das DOM zu manipulieren im Browser, also nicht nur im Internet Explorer, auch in anderen Browsern, so dass man aus einer Skriptsprache heraus, in diesem Fall JavaScript, wo das gängigste damals auch gewesen ist, gab ja auch noch andere Skriptversuche, aber JavaScript ist letztendlich das, was sich durchgesetzt hat, um das DOM zu manipulieren. Damit hatte man halt Möglichkeiten, diese statische Seite, die man ja auch auf dem Server dynamisch dann zusammenstellen konnte, aber letztendlich im Browser statisch war, auch auf dem Browser dynamisch wirken zu lassen mit gewissen Programmierskript, die eben dieses DOM manipuliert haben. Und ein zweiter Effekt war, dass wir, Microsoft, ja, kurioserweise etwas entwickelt haben, was das Web dann doch ziemlich verändert hat, und zwar das XML hat Per-Request-Objekt oder XHTT. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Also dieses AJAX-Objekt, das als COM-Komponente drin war, das wir letztendlich für Outlook Web Access benutzt haben. Und das wurde dann auch reverse-engineert von anderen Browserherstellern und nachimplementiert. Sodass man de facto zwar keinen Standard implementiert hatte, aber jeder hat es implementiert. Insofern war es dann quasi ein de facto Standard, der es dann ermöglicht hatte, hat eben über AJAX entsprechend Seiten dynamisch wirken zu lassen, noch dynamischer wirken zu lassen, auch mit Inhalten aus dem Serverbereich heraus, sodass man innerhalb einer Webseite eine Abfrage machen konnte, auf, zum Beispiel hier auf diese Kinofilme, um eine Bewertung abzugeben, gibt man halt ein Sternchen ab und das wurde dann direkt an den Server übermittelt per einem AJAX-Request und visualisiert und man hat vielleicht auch dann die Gesamtbewertungen zurückbekommen. So, das ist so momentan der Stand der Dinge, wo viele Webseiten sich auch befinden. Dynamisches Scripting, dynamische serverseitige Erzeugung, eben AJAX oder jQuery-Integration, wobei jQuery ja nur eine Library ist, die das Ganze angenehm kapselt. Und das ist Stand der Dinge momentan. Das Web selber, die HTML-Spec hat sich nicht arg verändert gehabt, aber das ist genau einer der Dinge, die jetzt in der nächsten Zeit hoffentlich auch dann endlich mal finalisiert, standardisiert und spezifiziert ist. Nichtsdestotrotz, es gibt schon viele Browserhersteller, die den nächsten Standard implementieren, und zwar HTML5. Und mit HTML5, hier sehen wir jetzt keine Webanwendung, sondern einfach nur Excel, aber mit HTML5 und die Möglichkeiten, die eben auch aus den DOM-Manipulationen da heraus resultieren, und anderen Integrationen, die jetzt nicht direkt in der HTML5-Spec drin sind, aber die vermutlich von vielen Browsern trotzdem implementiert werden, wie zum Beispiel SQL Database im Browser. Mit diesen Dingen wird es möglich sein, auch Anwendungen zu erstellen, die nicht typisch nach einer Webseite aussehen. Also vielleicht nicht ganz wie in Excel, aber so in die Richtung wird das gehen. Und genau das ist die Zukunft von der Webentwicklung. Sei es durch die Integration des reinen HTML5-Standards, sei es durch die Erweiterung des Browsers durch zusätzliche Plugins wie Silverlight oder durch die Integration bestimmter Techniken, die nicht direkt im HTML5-Spec drin sind, aber durchaus interessant sein können für den Anwendungsentwickler. Und das ist einer der Ziele, die wir verfolgen mit dem Internet Explorer 9. Wir möchten einfach den Browser machen, der sich für den Entwickler, oder andersrum gesagt, der sich dem Entwickler nicht in den Weg stellt. Ja? Er soll einfach anzuprogrammieren sein, er soll sich an den Standard halten und er soll verdammt schnell sein. Und wir haben da einfach mal geschaut, was machen bestehende Seiten? Also wie sehen die Verhältnisse aus einer typischen News-Seite? Und da haben wir einfach mal fünf herausgepickt. Und da sieht man jetzt rechts an der Legende unterschiedliche Aktionen, die eben Zeit verbrauchen, um diese Seite zu rendern. Der größte Block ist, ich schaue gerade nur, wie die Point-Option geht, damit ich das auch hinkriege. Aber ich kriege das nicht aus dem Stegreif hin. So kurz mal Hilfe aufgucken, weil das macht dann mehr Sinn, wenn ich hier den Pointer habe. Media Inc. Habe ich es irgendwie vergessen? Ich dachte irgendwie mit Control. Ach, da ist der Pointer. Okay. Also. Also JavaScript, wie wir sehen, ist immer ein großer Block. Also bei einigen Newsseiten, wie jetzt hier bei der Newsseite 1, ist es ein sehr großer Block. Bei der Newsseite 2 ist es ein minimaler Block da. Die haben eher das Problem, dass sie hier viele Daten um Transferierungen machen. Und ja, aber bei jedem dieser Newsseite hat JavaScript einen essentiellen Anteil. Ja. Hier am wenigsten. Hier ist eigentlich, sag ich mal, das Rendering ein großer Teil der Seite. So, also, das ist jetzt so die Analyse von fünf Webseiten gewesen, wie ein Browser im Prinzip diese verarbeitet. Und JavaScript ist immer ein großer Bestandteil davon gewesen. Deshalb liegt es nahe, dass man natürlich sich überlegt, die JavaScript-Engine zu verbessern. Ja? Und genau das haben wir gemacht mit dem Internet Explorer 9. Wir sind ja, hier ist ein Chart, das erkläre ich gleich, wir sind ja relativ früh in der Entwicklung mit dem Internet Explorer 9 an die Öffentlichkeit gegangen. Allerdings das erste Mal mit dem Plattform Preview 1, sodass man sich das, also so in die Öffentlichkeit gegangen, dass man mit dem Plattform-Preview 1 auch selbst mal was testen konnte. Nichtsdestotrotz, wir haben das erste Mal im Prinzip bei der PDC hier die IE9 PDC-Demo gezeigt, die schon, wenn man jetzt vergleicht zum Internet Explorer 8, einen signifikanten Unterschied in der JavaScript-Performance macht. Dieser Benchmark hier, der nennt sich SunSpider und den findet man auf webkit.org. Und Webkit ist ja eine Implementierung, die einige Browser beinhalten. Und dafür gibt es eben einen Benchmark, um JavaScript-Operationen zu messen. Und wir sind ja von der PDC Internet Explorer Demo hin zum Preview 1, hin zum Preview 2, Preview 3 und jetzt sind wir beim Preview 4. Und wir sehen, wir haben immer eine stetige Verbesserung in der Performance der JavaScript-Ausführung. Und eine Sache sei noch erwähnt, wir sind noch in keinster Weise irgendwie also was man normalerweise macht bei einem Benchmarking, um ein Benchmarking gut zu gestalten, ist speziell fürs Benchmark Funktionen einzubauen, die das Benchmark schnell machen lassen. Das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Ja? Und man sieht trotzdem, dass wir hier sehr, sehr flott unterwegs sind mit der Internet Explorer Plattform Preview 4. Und das sind jetzt hier Millisekunden. Also wir sind minimal schneller momentan als der Safari 5. Ich glaube so 20 Millisekunden oder so. Also eigentlich nicht der Rede wert, ja. Aber auch nicht allzu viel langsamer wie der momentane Opera 10.6. Das sind so knapp ja, 100 Millisekunden. Also wirklich nicht erwähnenswert eigentlich in der JavaScript-Performance. Wenn man davon ausgeht, dass sie ein Rendering, der Test läuft ja eine gewisse Zeit und die Gesamt, Die Gesamtperformance hinkt 100 Millisekunden hinterher. Der Test läuft, glaube ich, so knapp, ja, ich weiß nicht, glaube 70 Sekunden oder so, ja. Also, damit man ungefähr ein Gefühl dafür kriegt, wie die Performance vom Internet Explorer 9 momentan ist in dem JavaScript-Bereich. Und das ist ja auch der Augenfokus momentan von der Plattform-Preview, dass wir einfach den Entwicklern die Möglichkeit geben, relativ früh zu sehen, was wir unterstützen und wie wir es unterstützen werden im Internet Explorer 9. Wie funktioniert das Ganze? Traditionell ist es so, wenn man sich eine JavaScript-Engine anschaut, Source Code kommt rein, ein Parser wird angeschmissen, es wird ein Tree aufgebaut, in Bytecode umkonvertiert und dann interpretiert. Das ist so der typische Ablauf einer JavaScript-Engine. In Internet Explorer 9 haben wir eine, wie gesagt, neue JavaScript-Engine geschrieben. Da sieht man auch schon einen kleinen Unterschied. Der Codename hier rechts, den braucht man sich nicht merken. Der ist einfach nur, also Chakra ist der Codename dieser JavaScript-Engine. Aber man sieht letztendlich, das Interessante an der Sache ist hier. Wenn wir hier reingehen vom Source Code aus, haben wir genau den gleichen Ablauf wie alle anderen JavaScript-Engines auch. Aber zusätzlich wird jetzt hier beim Erstellen des Baumes noch der Background-Compiler angeworfen. Ja? Zusätzlich parallel. Er kompiliert im Hintergrund den JavaScript-Code in nativen Code. Und wenn der native Code fertig ist, wenn er fertig ist, wird er den Bytecode ersetzen. Solange er nicht fertig ist, wird der Bytecode verwendet. Also wir führen unmittelbar JavaScript aus, bytecode-mäßig, und sobald nativer Code einer bestimmten Funktion vorhanden ist, wird er ersetzt. Wird er anstelle des Bytecodes ausgeführt. Und damit haben wir die Möglichkeit, ja, mehrere CPUs zum Beispiel zu nutzen, mehrere Kerne zu nutzen, ja. Dadurch, dass wir natürlich auch in den Code entsprechend Parallelisierung fahren können, wenn es angebracht ist. Oder auch beim Kompilieren allein einen anderen Kern zu nutzen. Also man hat halt hier die Möglichkeit, relativ viel von der CPU nah auszunutzen. Und ich kann nur sagen, es wird mit Sicherheit noch ein bisschen schneller werden, als es jetzt schon ist. Und wenn die ganzen Optimierungen noch reinkicken für die Benchmarks, dann dürfte das dann rasend schnell sein. Damit ich das jetzt einfach nicht nur erzähle, sondern auch mal zeige, gehen wir jetzt einfach mal hier drauf und dann zeige ich einfach mal den Internet Explorer 9, wie er jetzt momentan ist. Den Internet Explorer 9 kann man sich runterladen von der, ich mache das erstmal mit dem IE8, von der Plattform IE Microsoft com testdrive. Ja. Also ie.microsoft.com/testdrive. Hier kann man sich den Plattform-Preview 4 runterladen. Und man sieht auch, dass entsprechend hier einige Demos schon zur Verfügung stehen. Einige beim Internet Explorer 8 sind ausgegraut, wie zum Beispiel ein SVG-Würfelspiel oder hier eine Tweetmap, die halt besondere Dinge benötigen, die in HTML5 implementiert sind und die nicht standardmäßig im IE8 mitgezogen worden sind. Aber es gibt auch Dinge, die der IE8 ausführen kann, weil er das halt implementiert hat. Also wir haben schon ein paar Sachen im IE8 nachgezogen. Er kann auch ein bisschen HTML5 und mit ein paar Tricks kann man sogar relativ viele der neuen Elemente nutzen. Nichtsdestotrotz, viele der Dinge sind halt erstmal reinen HTML5-Browsern vorenthalten. Und IE9 ist ein reiner HTML5-Browser, also wird den Standard unterstützen. Aber einer dieser Demos ist eben Flying Images. Und ich mache jetzt gerade eine Aufzeichnung mit einem Recording-Tool von Expression Encoder. Ich muss gerade gucken, es läuft noch. Das sieht da gut aus. Okay. So, das heißt, ich zeichne zwar mit 30 Frames pro Sekunde auf, aber ich weiß nicht, ob das nachher dann so gut aussieht wie bei mir jetzt lokal. Deshalb, jeder kann das nachvollziehen, diesen Test, den ich jetzt mache. Also ich gehe jetzt mal auf Flying Images drauf mit dem IE8. Was das Ding macht, ist, es lädt Images runter und zeichnet diese entsprechend in einem Muster, in einem Viereck. Wir sehen, wir haben hier links 36 Bilder entsprechend und wir haben gerade 4 bis 5 Frames pro Sekunde. Also eine ziemlich maue Experience, ja, an der Stelle. Wir können reinzoomen, wir können entsprechend hier alles erhöhen also wir können die Anzahl der Images erhöhen. Das brauche ich jetzt hier nicht machen bei 4 oder 5 Frames, weil der Browser hier extrem zu tun hat. Wir können schneller spinnen, nur der kriegt irgendwie gar nichts auf die Reihe, der IE8. Also der hat ziemliche Probleme, überhaupt dieses Skript auszuführen. Ja, das ist wie gesagt JavaScript, DOM-Manipulation. entsprechend mit Bildern, die einfach reingeladen worden sind. Machen wir das mal zu. Aber wir kopieren uns vorher vielleicht die URL raus. Copy. So. Dann werde ich das Ganze jetzt einfach mal vielleicht mit dem Chrome machen. Ich habe jetzt hier allerdings den Chrome-Bild. Welche Bild ist denn das hier? Ah, lass mich mal überlegen. Schauen wir einfach mal, welcher der Bild das ist. Hilfe, Info zu Google Chrome. Also, es ist schon ein relativ neuer Bild, ja. Ein Developer-Bild, nämlich ein Chrome 6 schon. Dementsprechend dürften die jetzt auch schon sehr viel in dieser Richtung hier getan haben. Aber schauen wir uns mal an, wie das hier im Chrome aussieht. Und da sehen wir, wir haben jetzt so 60 FPS mit 36 Images. Sieht gar nicht schlecht aus, ja. Wir können es auch scrollen, wir können reinzoomen. Und wir sehen, wir sind jetzt bei 28 FPS. Wir zoomen mal wieder raus. Okay, und dann kann man natürlich hier auch die Anzahl der Elemente erhöhen, nämlich hier mal 256 und dann haben wir so knapp 20 FPS an der Stelle. Okay. In Firefox, das ist 366, das ich jetzt hier starte, sehen wir auch entsprechend, ja, nicht ganz so flüssig wie im Chrome. 20, 24 FPS. Erhöhen wir mal das Ganze auf 256. Und dann sehen wir, dann sind wir hier so bei 8, 7 FPS. Und zu guter Letzt haben wir dann vielleicht noch einen Safari. Der ist auch ganz nett. So von der Optik zumindest. Hat eine nette Funktion, die nennt sich Reader. Die finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Aber Safari, da hat eigentlich ja, das gleiche Problem wie der IE8, wie wir gerade sehen. Das ist der 501, den ich jetzt hier habe. Also die müssen noch einiges tun, damit das performant ist. Wie sieht das Ganze jetzt im IE9 aus? Also im IE9, im Testdrive IE9. Und man sieht schon hier, wenn ich den IE9 hier starte, dass das ja, ein bisschen anders aussieht wie ein normaler Browser, weil es ein Preview ist. Er ist nur fokussiert auf diese entsprechenden Entwickler. Dinge wie Performance, HTML5, Canvas und solche Dinge. Und hier können wir auch mal die Flying Images anstarten. Und wir sehen hier 60 FPS, ja. Gnadenlos. Und ich finde, es sieht noch ein Stück flüssiger aus als in Chrome, ja. Können da auch mal reinzoomen. Wir sind hier immer noch bei 60 FPS, ja. Also bei Chrome hatten wir hier, glaube ich, 28 oder so. Hier links oben sehen wir immer noch 60 FPS. Dann zoomen wir mal raus. Und erhöhen mal hier die Images. Gucken, was der so auf dem Kasten hat. Und da sehen wir, wir sind noch immer über 40 Frames pro Sekunde bei 256 Images. Also die Performance ist wirklich sehr, sehr gut beim Internet Explorer 9, was das angeht. Gut. Das soll mal so der kleine Einblick gewesen sein in die Performance-Arbeit vom Internet Explorer 9. Was passiert eigentlich beim IE8, wenn eben diese Images gezeichnet werden, ja? Und wie sieht es dann beim IE9 aus? Warum ist da so ein Performance-Unterschied da? Hier, wenn man jetzt uns angucken, die Zeitleiste von links nach rechts, das ist eine gesamte Sekunde, da sehen wir schon, dass wir über ein Zehntel der Zeit mit dem Parsen des Skripts zu tun haben. Der Rest ist die Ausführung und dann gibt es noch entsprechenden Content. Ich habe gerade vergessen, was der da macht. Aber ist ja auch egal. Der Unterschied ist halt beim IE9, ist das Zeichnen eben einer dieser Animationszyklen. Und die andere Skala, also damit ich das nochmal erkläre, diese Skala hier von links nach rechts ist die Zeit. Und diese Skala hier von links nach, von unten nach oben, das ist die CPU-Auslastung. Ja. Und hier beim Internet Explorer CPU-Auslastung fast nicht da. Und Zeit, ja, Hundertstel. Ja, also da zu vernachlässigen an der Stelle. Deshalb ist dann das Ganze auch ziemlich smooth. Performance ist uns sehr, sehr wichtig und es gibt verschiedene Möglichkeiten, eben Performance zu messen. Und wir sind gerade dabei, auch mit dem HTML5 Buddies sage ich jetzt einfach da, mit der Arbeitsgruppe, eine von uns vorgeschlagene Erweiterung reinzunehmen, die wir jetzt momentan einfach mit im Window-DOM implementiert haben als entsprechende Eigenschaft. Die nennt sich, also W steht für Window hier unten an der Stelle, also hier Window haben wir das W. Und die nennt sie momentan MS Performance. Wenn sie abgezeichnet wird, also wenn sie als von Draft in Spec-Status geht, dann wird das einfach window.performance sein und alle Browser implementieren das letztendlich. Was das einem erlaubt, ist im Prinzip Profiling im eigenen Skript zu machen, um dann darauf reagieren zu können. Und genau das möchte ich einfach mal ganz kurz zeigen, wie das dann jetzt aussieht im Internet Explorer 9. Das gibt es hier als Demo, das nennt sich window.ms Performance. Und wenn man jetzt hier schaut, diese Seite wird jetzt entsprechend im DOM etwas manipulieren, etwas laden und dann mit MS Performance ausmessen. Und das ist genau jetzt hier auf 500 Millisekunden bezogen, was passiert. Die Navigation hat insgesamt 391 Millisekunden gebraucht. Also die Zeit, um die Seite komplett zu laden, 391 Millisekunden. Da sieht man schon, dass der Request 180 Millisekunden gedauert hat und die Response 177, ja. Und so kann man dann auf einzelne Facetten runterklicken. Und bis zum ersten Zeichnen sehen wir 2 Millisekunden, also relativ schnell wurde da was gezeichnet. Und man hat noch mehr Profiling-Daten, die man dann genauer hier einfach in tabellarischer Form, was wir hier grafisch haben, darstellen kann. Und man kann auch dann die Measure, also die Zeitspannen hier direkt ausgeben. Und mit Workload, also mit Work in Onload zum Beispiel, sieht das Ganze dann so aus. Wir haben den Request, wir haben Response und wir haben dann hier diesen Load-Event. Und da ist eben ein bisschen Arbeit drin gewesen. Da sehen wir 87 Millisekunden. Also man kann ziemlich gut analysieren mit dieser entsprechenden DOM-Erweiterung, wo denn die einzelnen Probleme in einer JavaScript-Seite sind. Und das Schöne ist, weil man was eben aus JavaScript heraus machen kann, kann man vielleicht Entscheidungen treffen on the fly im Skript, um Dinge zu verändern, ja, ohne dass der Benutzer anklicken muss. Jo, die Seite ist sie Ihnen zu langsam? Fragezeichen. Dann klicken Sie hier. Nee, das könnte man jetzt im Skript selber machen und entsprechend ändern. Okay, Performance haben wir gesehen, hat sich viel getan. Was tun wir in Richtung HTML5? Nun, zuerst mal haben wir gesagt, es gibt natürlich ein Spec von W3C, es gibt auch ein Spec von WHATWG oder wie auch immer heißen die früher XHTML2 specken wollten und als Web Application Framework rausbringen wollten. Und dieses Spec ist reingewandert in W3C zum größten Teil, einige Dinge nicht, aber nichtsdestotrotz, es gibt eben ein Spec. Zusätzlich zu dieser Spec gibt es halt das Problem, dass noch nicht vieles abgezeichnet ist. Deshalb haben wir uns entschlossen, das Ganze pragmatisch zu machen, 7000 Topseiten zu nehmen und zu analysieren, was diese Seiten so hauptsächlich an JavaScript oder DOM-Elementen benutzen. Ja. Und man sieht schon zum Beispiel getElement by ID, also oder bei jQuery wäre das der Selector mit der ID entsprechend, wird von 80% dieser Seiten genutzt. Hier an der Stelle 80%. Also ist auf Platz 13. Und so haben wir dann uns dazu entschlossen, was sind wichtige API-Elemente und was sind weniger wichtige API-Elemente. Und wir haben erstmal die wichtigeren dann implementiert und natürlich die, die dann schon abgesegnet sind in der Spec. Und wir sind ziemlich, ziemlich engagiert an der ganzen Sache. Wir haben hier auch einen wesentlichen Beitrag mit dazu gestaltet, um zum Beispiel Tests in die Spec mit reinzunehmen. Ja. Und wenn wir sehen, was eigentlich das große Ziel von HTML5 ist, und ich meine, das war bisher von jeder HTML-Version irgendwie das Ziel, aber es hatte so ein bisschen der Konsens gefehlt, dass alle das gleiche implementieren, weil der eine meinte, das wäre besser, der andere, das wäre besser. Nichtsdestotrotz, wir versuchen dem Anwendungsentwickler, dem Webentwickler, es möglichst eine einheitliche Experience zu geben, ja. Und hier sehen wir eine der Probleme, die wir, also gebe ich ehrlich zu, was wir nicht implementieren momentan, ist Rounded Corners im IE8. Viele kotzen darüber, wenn ich es mal so sagen darf. Aber nichtsdestotrotz, wir sind dabei, das Ganze entsprechend im IE9 nachzuziehen. Und das sieht man auch entsprechend zwischen den verschiedenen Browsern. Das sind allerdings noch andere Versionen von den anderen Browserherstellern, als ich jetzt hier auf meinem Rechner habe. Im Idealfall sieht ein Rounded Border so aus, wie jetzt hier links im IE9, ja, überall gleich gezeichnet. Und wir sehen auch schon, dass im IE9 ziemlich wenig CSS dazu benötigt wird. Während im Firefox läuft das Ganze eigentlich auch mit ziemlich wenig CSS. Beim Safari oder den anderen zwei sieht das ein bisschen anders aus. Das hat sich aber mit Sicherheit geändert, aber ich denke nicht, dass unsere Demo das irgendwie angepasst hat. Das heißt, wenn ich jetzt mir hier das nochmal angucke im Internet Explorer 9, ja, gehen wir mal zurück auf die Test Drive Demo und da gibt es eben dann diese Rounded Canvas Demo, muss ich ganz kurz gucken, Border Radius hier. Also, das ist jetzt der IE 9 Border Radius. Und da sieht man dann auch schon, dass man halt auch die Kurven beim CSS entsprechend individuell setzen kann beim CSS3. Und das ist so eigentlich das, was viele Webentwickler uns immer vorgehalten haben, dass wir eben nicht den kompletten Standard implementieren und so. Gute Nachricht, CSS3 sind wir 100% konform soweit. Ja. Insofern, jo. Steht nichts im Wege, ein einheitliches CSS über verschiedene Browser zu benutzen. Was wir bei der Implementierung beim Internet Explorer 8 mit CSS 2.1 gemerkt haben, ist, ja, ist ja nicht klar, denn kleiner Spezifikation. Und wir implementieren CSS 2.1 komplett im IE 8. Was wir aber gemerkt haben, ist, dass da lediglich so knapp an die 100 Tests dafür existiert haben. Und wir haben allein für den CSS 2.1 Standard, ich glaube, knapp über 6000 Tests an das W3C gereicht, damit der Standard eben komplett spezifiziert ist und getestet werden kann. Und diesen Test sollten natürlich auch andere Browserhersteller durchlaufen. Und genau das Gleiche machen wir jetzt auch mit dem IE9. Unter dieser URL hier, samples.com/ie-testcenter, sieht man genau diese Grafik hier. Das heißt, man kann sehen, welche Tests Microsoft eingereicht hat und welche Tests der IE9 momentan durchlaufen hat. Dadurch, dass das hier unsere eingereichten Tests sind, sind wir natürlich relativ grün, andere, wie unser IE8, natürlich rot. Andere haben da diese Tests noch nicht nachgezogen. Nichtsdestotrotz, man kann da erwarten, dass alle Browser irgendwann mal auf grün sind. Aber das ist einfach unser Engagement in der Richtung, den Standard stabiler zu machen, eben auch Tests zur Verfügung zu stellen, zu spezifizieren, die dann auch über alle Browser hinweg genutzt werden sollen, um zu sehen, ob die Implementierung der Spezifikation auch korrekt abläuft. Wenn man an HTML5 denkt, ja, das Erste, was einem einfällt, sind immer so Sachen wie Video, Audio, Canvas, Inline SVG. Ja. Nichtsdestotrotz, es gibt weit, weit mehr, was da drin ist. Und ich hoffe, dass wir hier eine breite Unterstützung in allen Bereichen sehen werden von allen Herstellern. Weil das ermöglicht es wirklich, ganz nette Anwendungsszenarien auf dem Browser zu realisieren, die so ohne weiteres nicht möglich waren. Was wir jetzt momentan in der Preview drin haben, ist Erweiterungen im DOM. Da werde ich nicht so viel drauf eingehen, das kann jeder selbst für sich mal machen. Wir haben ein bisschen JavaScript-APIs aktualisiert, neu hinzugefügt und an den Developer-Tools haben wir etwas gemacht, wo ich dann gleich auch eine Demo machen werde. Das DOM, wir unterstützen volles Level 2 und Level 3 Spec des DOMs, das heißt, wir können auch Event-Listener dazu hängen. Und feststellen, wenn der DOM fertig geladen worden ist. Und diese Dinge, dafür gibt es eben auch verschiedene Demos in diesem Test-Drive-Kit, um die das veranschaulichen. Oder auch Elemente bei ClassName. Das ist jetzt auch eine entsprechende JavaScript-API, die hinzugekommen ist. Normalerweise hat man immer jQuery dabei genommen, ja. Dollarzeichen, Klammer auf, Hash und dann entsprechende Classnamen. Oder ich glaube ohne Hash sogar einfach bloß mit Punkt den Klassen oder nur mit den Namen der Klasse. Ich verwechsle es auch immer, man muss es immer nachgucken. Ja, auf jeden Fall, diese APIs sind nachgezogen worden, sodass jemand, der pures JavaScript machen möchte, ohne eine zusätzliche Library, natürlich jetzt auch die Möglichkeiten nutzen kann, die bisher jQuery vorenthalten waren, also in einer einfachen, sauberen Syntax. Nichtsdestotrotz, man kann auch jetzt mit CSS3-Selektoren ziemlich nette Sachen machen, die so vorher auch nicht ohne weiteres möglich waren. Aber in Richtung Developer Tools, da haben wir etwas ganz Nettes gemacht. Und zwar, wir haben jetzt auch Dinge hinzugefügt wie JavaScript Profiling. Ja. Es gibt einen Console-Tab. Es gibt SVG-Unterstützung, also das Vektormodell auch entsprechend zu analysieren. Und es gibt eben auch die Netzwerk-Inspection. Und die möchte ich einfach mal ganz kurz zeigen, wie die aussieht. Dazu gehe ich einfach mal kurz in den Browser zurück auf die Seite. Und das Problem ist ja, wenn ich jetzt F12 drücke, weiß ich nicht, ob ich die Aufnahme beende. Ich hoffe nicht. Nee. Okay, das ist jetzt die Developer Tools für ein IE9. Ja, die pinnen wir mal nach links und das hier pinnen wir mal nach, also das nach rechts, das hier nach links. Und dann gehen wir mal hier auf, ich muss gerade gucken, auf Network Monitoring. Okay. Also, das ist so ein bisschen beschrieben. Was hier passiert ist, ich mache die nochmal im Vollbild. Im IE9, das ist eine Seite, die verschiedene Quellen anspricht und diese reinlädt und man weiß letztendlich nicht, wie viel Zeit denn eigentlich vergeht, bis vor dieses Wiki-Bild hier geladen wird und diese Enden hier unten und bis eine Suche irgendwie ausgeführt wird auf Bing und Image of the Day, was nicht da angezeigt wird und Quote of the Day, also verschiedene Dienste angesprochen werden, wie lange das letztendlich dauert, bis die sich gerendert haben. Und dann geht man jetzt hier einfach auf den Network-Tab, ja. Das erste, was ich mache, ist, ich leere mal den Browser-Cache. Okay. Cache ist cleared. Und dann mache ich Start Capturing, ja. So, jetzt haben wir Network Trace aktiviert. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf den Browser und drücke F5 und bekomme nun entsprechend die Seite hier geladen, ja. Und kann jetzt hier auf Stop Capturing gehen und mir das Ganze auch entsprechend visualisieren lassen. Und dann sehen wir schon, dass wir hier die einzelnen Zugriffe haben, die einzelnen Gets, die auf diese Seite ausgeführt werden. Wir sehen hier zwei 404er, die zurückkommen. Und wir sehen hier auch die Timings, wie letztendlich die einzelnen Requests dann aussahen. Zum Beispiel hier warten wir insgesamt 1,85 Sekunden, bis dieser Request ausgeführt wird, ja. Und ja, schon teilweise zeitkritisch dann an der einen oder anderen Stelle. So, also nettes Tool, um Debugging zu machen. Und hier haben wir auch noch die Konsole, die natürlich dann hier unten eingehackt werden kann. Das Ganze oder den JavaScript-Profiler. Das Ganze, wie gesagt, in den Developer-Tools auch vom IE9 drin. Und das ist halt einer dieser Features, die viele vermisst haben bei unseren Developer-Tools. Und die haben wir jetzt hier einfach eingebaut. Das hier, ich weiß, ist ein amerikanisches Slide-Deck, wie vielleicht der eine oder andere es schon gemerkt hat. Dementsprechend sieht auch deren Grafikkarte nicht besonders mächtig aus. Also heutzutage, Spiele-Grafikkarten sehen extremer aus als dieses Popelteil hier. Ja, nichtsdestotrotz, was ich damit sagen möchte, wir haben meistens auf den Heim-PCs, wenn es nicht gerade Laptops sind, was natürlich auch ist, fette, fette Grafikkarten drin, ja, mittlerweile. Und natürlich haben wir nicht nur fette Grafikkarten in fetten Desktop-Systemen, wir haben auch überall eine Grafikkarte drin, auch wenn es nur onboard ist, die einiges leisten kann, ja. Und gerade auch bei Laptops hier, ich habe ja hier einen Laptop, mit dem ich diese Aufzeichnung mache. Also was liegt näher als vielleicht zu überlegen, wie können wir ziemlich gut Hardware unterstützt HTML5 Rendering realisieren. Und das jetzt hier ist, also den Windows Experience Index, den kennen ja die meisten, die irgendwie auf Performance Wert legen. Das macht ja das System, wenn man Vista oder Windows 7 installiert, nach dem ersten Installation misst es einfach die Performance des Systems und aktiviert je nachdem Error oder nicht und so weiter und so fort. Und man sieht hier, der Index ist ja von 1 auf 8 jetzt hier. Es gibt eine große Breite an Leuten, die in dem Bereich 5 und 6 sind, also die eine relativ starke Grafikanzeige haben. Also das hier ist High-End 10%. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der eine 8 hat. Oder eine 7, 9 in dem Fall wäre das. Hier, das ist so der typische High-End-Spieler. Aber das hier, das ist ein sehr, sehr großer Bereich. Das sind über 50% hier, die entsprechend gute Grafikperformance haben. Ja, und das kann man doch einfach ausnutzen. Ja, und einer der Erweiterungen im Spec von HTML5 ist eben Scalable Vector-Grafiken anzuzeigen. Das heißt, ich kann relativ einfach über Markup hier unten angezeigt, ohne ein zusätzliches Plugin, relativ einfach Elemente in mein HTML-Dokument reinzeichnen. Und damit man auch mal sieht, was damit so alles gemacht werden kann, schalte ich jetzt wieder auf die Demo-Umgebung um, auf den IE9. Und da gibt es ein Canvas-Demo, das ist ganz interessant. Es gab ja die Europawahl in Deutschland im Jahr 2004. Und Was wir jetzt hier links sehen, das ist ein SVG, das entsprechend die Ergebnisse kolorisiert, also farblich anzeigt. Hier an der Stelle die entsprechenden Stimmenanteile in den entsprechenden Bezirken für die CDU. Also hier sieht man zum Beispiel im, was ist das, Landkreis Bitburg-Prüm, ja. Was ist das, 7232? Warte mal. Ach so, das sind die Landkreisnummern. Ich dachte gerade, das wären irgendwie alte Postleitzahlen noch. Ja, da sieht man, dass die CDU auf 57,9% kam. Und im Landkreis, ich guck mal, wo ich wohne. Ludwigsburg, ja. Landkreis Ludwigsburg ist ja auf 43 gekommen. Tut mir leid an der Stelle. Aber nichtsdestotrotz, wir können uns auch mal die anderen angucken. Vielleicht damals PDS, ja. In Berlin nicht ganz so stark, aber dann drumherum im Osten relativ viele Punkte geholt zur Europawahl. Was ist das hier? Schwanmeiningen, Hildburghausen. Also, aber nichtsdestotrotz, also ist eine nette Spielerei eigentlich. Hier an der Stelle, also die Wahlbeteiligungen. Dann gibt es natürlich auch die Europawahl 1999, Stimmenanteil für CDU, CSU oder für die Grünen. Natürlich Grünen dann dargestellt, auch ganz lustig. Ja, das ist so eine schöne Spielerei, dass ich da wirklich echt, ja, Klassenbreite. Dass ich da echt ein bisschen jetzt mich verloren habe. Nichtsdestotrotz, das ist mit SVG gemacht. Das ist Markup. Das können wir uns mal ganz kurz anschauen. View Source. Ich hoffe nicht, dass wir das separat nachladen. Das ist das Markup entsprechend dafür. Seht man, ist relativ nicht lesbar, ja. Ist auch nicht wichtig. Es gibt ja Tools, die dann sowas realisieren. Aber letztendlich, wir können es darstellen. Was kann man mit so SVG-Sachen noch machen? Natürlich Analysewerkzeuge, aber man kann natürlich auch Spiele damit machen. Und wer kennt es nicht, ja? Asteroids. Die sind mal ein bisschen anders dargestellt. Kann man auch ein bisschen schießen, rumfliegen. Also das ist auch mit SVG gemacht und ein bisschen Scripting. Und ja, es ergeben sich einfach sehr, sehr nette Möglichkeiten an der Stelle. Die man so, jetzt müssen wir mal sterben, damit das auch mal realistisch wirkt. Ja, ich glaube, ich bin schon gestorben jetzt, ja. Und jetzt sterben wir nochmal, zack. Okay. Also, das lässt sich mit SVG machen und das unterstützen wir jetzt im Internet Explorer 9 und es sieht relativ smooth aus, dadurch, dass wir eben Hardware-Unterstützung anbieten in der entsprechenden Internet Explorer 9 Plattform. CSS Media Queries, da können wir jetzt Angaben machen und zwar ganz speziell Angaben im Verhältnis zum wie präsentieren wir den Inhalt? Ja, wird er jetzt auf einem Screen präsentiert, während einer Präsentation? Dann müssen wir zum Beispiel sagen, dass die Mindestbreite 1200 Pixel ist und maximal 1300 Pixel. Oder wird das vielleicht gedruckt? Dann müssen wir ein anderes Stylesheet unterschieben und entsprechend hier auch die Maximalbreiten und so setzen. Also wir können medial sagen, dass hier verschiedene Layouts gewählt werden können zwischen unterschiedlichen Medien in der Darstellung. Es gibt auch die Möglichkeit natürlich mit Farben zu arbeiten und das hier unten rechts, das könnte jetzt ein Image sein, aber es kann auch genauso gut einfach ein Background-Image sein, das mit CSS über Alpha-Blending realisiert ist und das ist auch das Schöne. Wir können jetzt einen Alpha-Kanal angeben oder auch den HSLA oder HLSA-Standard benutzen, den Grafiker eigentlich so herkennen, um prozentual die Farbgebungen zu realisieren. Weiterer wichtiger Punkt ist im HTML5 ist das Canvas-Element, wenn es um Grafik geht. Also ich gehe jetzt mal auf so ein paar Grafik-Sachen ein. Mit dem Canvas-Element bin ich in der Lage, pixelgenau im HTML5-Dokument zu zeichnen, ja, in diesem Element. Die Spec selber, und das sieht man jetzt hier unten an Get Context, die Spec selber übergibt einen entsprechenden Kontext, in dem Fall 2D, und das ist das, was definiert ist. Das heißt, ich kann 2D-Elemente, 2D-Grafiken mit JavaScript machen. Es gibt noch andere Specs, die nicht offiziell im HTML5-Standard drin sind, wie zum Beispiel 3D, also OpenGL, WebGL nennen die das. Das gehört nicht zu Spec von HTML5 und WebGL wird auch insofern nicht Cross-Browser über alle Browser unterstützt sein. Der 2D-Canvas hingegen schon. Und was man mit dem 2D-Canvas machen kann, da nehmen wir einfach mal vielleicht als erstes so ein Canvas-Demo. Ganz kurz schauen, wo das zu finden ist. Canvas Zoom wäre eins. Canvas Pad, das nehmen wir mal. Also, wir können hier entsprechend mit Shapes arbeiten. Hier sehen wir, wie das Ganze aussieht. Color Styles, Fill Style. Hier rechts ist der Canva, hier links ist der Code, um entsprechend diesen Effekt zu realisieren. Schatten sehen wir entsprechend. Text. Ja, wir können verschiedene Arten von Text gestalten mit dem Canvas natürlich. Über die Methode Fill Text entsprechend auch mit Schattierungen und Grafiken reinfüllen. Images, Videos ist klar. Es gibt noch Animationen. Und das ist ganz nett. Das ist jetzt wie gesagt JavaScript, ja, das hier rechts ausgeführt wird. Läuft relativ smooth und schnell und es liegt halt daran, dass wir das Hardware unterstützt auch machen im IE9, sodass es relativ, ja, fast kein Unterschied zu einer nativen Implementierung ist, ja. Also in der Performance jetzt an der Stelle für dieses Ding hier. Ja, und da gibt es halt dieses ein oder andere Demo. Hier kann man mit der Maus den Effekt ziehen. Okay, also so viel zum Canvas. Also eine Fläche, ein Element, in den ich reinzeichnen kann, entsprechend mit JavaScript. Obwohl, ja, das ist ja mal dahingestellt. So, ein großes Problem bei Webentwicklern für Webdesigner ist Schriften. Ja. Was ist nämlich das grundlegende Problem? In der Welt des Webs haben wir unterschiedliche Clients. Unterschiedliche Clients bedeutet unterschiedliche Betriebssysteme. Unterschiedliche Betriebssysteme bedeutet unterschiedliche lizenzierte Schriften, die auf dem Betriebssystem installiert sind. Und es gibt meinetwegen auch Schriften, die Open Source sind, also die frei verfügbar sind. Nichtsdestotrotz, man muss sie erstmal aufs Betriebssystem runterkriegen. Oder wenn das nicht geht, eine Ersatzschriftart nehmen und dann sieht vielleicht das Layout nicht mal ganz so schön aus. Oder im schlimmsten Fall Grafiken daraus erstellen und diese dann rausgeben als HREFs, als Image-Tags meine ich, was auch nicht so schön ist und vor allem nicht durchsuchbar ist, so einfach, ohne dass man Title und Alt noch anpasst. So, was man jetzt machen kann in HTML5 ist sogenannte Font Packages. Das heißt, ich definiere jetzt hier ein Font Face und sage zum Beispiel hier unten, dieser Font Face hat einen Namen, ein in der Font Family und der kommt aus einem Paket, ja. Und dieses Web Open Font Format, ja, das kann referenziert werden, wie gesagt, übers Web, wird dann vom Browser automatisch korrekt dargestellt. Und da gibt es eben auch dann die Möglichkeit, wirklich browserübergreifend die Schriftarten schön darzustellen. Ich muss mal gucken, wo diese Font-Demo drin ist. Webfonts hier. So, da gehen wir mal rein. Und da sieht man jetzt schon, das sind jetzt so nicht typische Windows-Schriften, die hier auf dem System drauf sind, ja. Die sehen wir, das ist Monotype Imaging, Sender Corporation und Font Shop entsprechend. Also verschiedene Schriftarten hier dargestellt und über dieses Definitionsformat in die Seite eingebunden ist und auch relativ schnell angezeigt wird. Oder wenn wir uns eine andere Font-Demo anschauen, dann sieht man hier unten, wie er die Fonts runtergeladen hat und entsprechend auch korrekt darstellt. Und das gibt doch eine schöne Möglichkeit für Webdesigner, plattformübergreifend, wirklich jetzt typografisch gesehen ästhetische Seiten zu bauen, ohne sich einen abbrechen zu müssen mit Grafiken, Tricks oder Ersatzfonts. Ja. Also ich finde eine unheimliche Verbesserung in Lesbarkeit und Typografie. Einer der bekanntesten Dinge im HTML5 Standard, den draußen die meisten Leute kennen dürften, ist Video. So, wie wird ein Video momentan dargestellt in einem Webbrowser? Es ist so, dass du entweder Silverlight oder eben Adobe Flash oder ein anderes Objekt in den Browser reingehangen wird, das es dann ermöglicht, dieses Video darzustellen. Ist dahingehend ein Problem für Webentwickler momentan, weil es Plattformen gibt, die kein Flash und kein Silverlight unterstützen. Und wo man sich dann überlegen muss, wie man dieses Video dann anzeigt, ja, über eine Custom-Anwendung oder wie auch immer. Der HTML5-Standard möchte hier Abhilfe schaffen. Er möchte es dem Benutzer erlauben, dem Webentwickler erlauben, einfach im HTML-Markup Video als normales Element zu benutzen und zu stylen und so anzuprogrammieren, um mit zusätzlichen Funktionen auszustatten. Und das Videoelement, das wird von allen Browsern, die HTML5 unterstützen, auch bisher unterstützt. Es hat sieht eigentlich relativ einfach aus, wenn wir hier unten uns den Tag angucken, Video. Man gibt einen Source an, Video MP4. Und hier meinetwegen breite Größe. Ja, es gibt natürlich dieses Videoelement. Und wir schauen uns mal ganz kurz an, wie das in der Praxis aussieht, bevor wir auf das eigentliche Problem mit dem Videoelement nochmal zu sprechen kommen. Es gibt eins, das man natürlich nicht verschweigen sollte. Ich muss noch gucken, wo das genau ist. Ist das hier drin? Da ist das hier drin. Oder gar hier. Ja, jetzt bin ich ein bisschen baff, weil ich jetzt vergessen habe, wie das heißt. Ah, hier. Hier ist es drin. IMDb Video Panorama. Das ist wie gesagt HTML5, da ist nichts eingebunden. Und man sieht jetzt hier so eine entsprechende Panoramasicht. Das sind alles Videotext, die ein Video beinhalten. Ja. Wo wollen wir mal reingucken? A-Team, Salt. Tron ist ja nicht schlechter Film, ja. Da können wir mal reingucken. Also wir klicken hier mal, um den Film abzuspielen. Da kommt natürlich diese Filmratings. Wir haben hier unten einen Controller, also wir können gleich vorspringen, entsprechend zum Beispiel auf die eigentliche Szene dieses Films. Und ja, ziemlich bombastisch. Dann schließen wir das Ganze mal, damit der Sound weg ist. Ich weiß nicht, ob ihr den Sound hören werdet. Im Webcast wird sie nachher rausschalten. Aber das ist möglich mit HTML5 ohne eine zusätzliche ja, Plugin-Unterstützung. Das sieht relativ smooth aus. Jetzt wir hier mit 60 FPS rendern wir das Ganze. Also diese FPS-Rendering zeigen wir immer an, damit man ungefähr einen Anhaltspunkt hat, wie sich das Ganze dann performance-technisch auf diesem Rechner dann verhält. Hängt ja auch ein bisschen von der Grafikkarte ab. Okay. So, das heißt, wir haben ein Videotag. Aber was ist denn das Problem beim Video? Ja? Ich habe ja gerade gesagt, mit den Fonts, ja, plattformübergreifend. Videocodecs sind nämlich das Problem. Also ein MP4-Codec ist ja ein Codec, den man lizenzieren muss. Und der ist jetzt nicht unbedingt auf jedem Betriebssystem oder auf jedem Rechner vorhanden. Oder man kann ihn natürlich installieren, manchmal gegen Entgelt, manchmal for free. Nichtsdestotrotz, also das ist eines der Probleme mit dem HTML5-Video-Element oder auch mit dem Audio-Element. Man muss sich über den Codec einig werden, bei Audio nicht ganz so dramatisch, weil MP3 dürfte eigentlich jeder unterstützen. Also dafür hat man eigentlich auch eine gute, auf so guten Seite, wenn man MP3-Content anbietet. Natürlich muss man schauen beim Encodieren, wie das dann mit Lizenzen aussieht. Aber nichtsdestotrotz, das ist möglich. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung davon, dass also im HTML5-Spec sagen die, man soll ja irgendwie Ogg benutzen, dieses Protokoll, dieses Open-Source-Protokoll, damit man plattformübergreifend ist. Ich kann nur sagen, das hat so gut wie kein Windows-Benutzer installiert, also da soll man sich nichts vormachen. Deshalb sehe ich es mal ganz pragmatisch, was viele Mac-Benutzer haben, ist MPEG-4, H264. Das wird auch auf vielen Windows-Betriebssystemen zur Verfügung stehen. Und ja, es gibt natürlich Linux-Betriebssysteme, die vielleicht diesen Codec nicht haben. Ich weiß auch nicht, wie es da aussieht, aber nichtsdestotrotz, das ist so wahrscheinlich der Industriestandard, der dann genommen werden wird von Webentwicklern. Aber es gibt auch Abhilfe. Also man kann in diesem Videotag noch alternative Videoquellen angeben mit anderen Codecs, dass wenn der eine Codec nicht da ist, er einfach die andere Quelle nimmt. Also das geht auch. Bedeutet aber für den Anbieter von Content, wenn das nicht streamt über ein entsprechendes Interface, dass er hier Content in mehreren, unter Umständen in mehreren Facetten da, also verschiedenen Codecs zur Verfügung stellen muss. Ich bin der festen Überzeugung davon, dafür, wenn man in H264 das Ganze zur Verfügung stellt, dürfte das ausreichen. Das gleiche natürlich fürs Audio-Element. Da nicht ganz so schlimm, finde ich, weil MP3, das werden wahrscheinlich die meisten unterstützen. AAC natürlich geht auch. Ja, verhält sich ähnlich wie der Videocodec. Also wenn wir uns hier dieses Audio-Beispiel anschauen. Ist ja kein Grafikdemo, es ist ein Audio-Demo. Aber wo wird das jetzt wieder sein? Ach, ist jetzt auch egal. Ach, doch, da. HTML5 Audio XML Playlist. Das hier ist ein XML-Datei. Das sieht so aus. Das hier ist die Playlist. Die tun wir entsprechend hier in die Box anzeigen. Und wenn ich jetzt auf ein bestimmtes Element draufklicke, dann sieht man, dass hier entsprechend das Audio-Element zusätzliches Styling erfährt. Ich habe hier Vorspul-Buttons. Ich kann vorspulen. Ich kann zurückgehen. Ich kann auf den nächsten Track in der Playlist gehen. Und entsprechend bombastisch von Beethoven, wer hätte es gedacht, können wir das Ganze auch stoppen. Also man hat recht schöne Möglichkeiten, das Ganze jetzt auch in HTML5 nativ einzubinden. Und das ist schon relativ gut, was den multimedialen Bereich angeht. Um es nochmal zusammenzufassen, die drei Bereiche, über die wir gehen, ist zum einen Performance durch die JavaScript Engine, die sehr, 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 sehr viel Investitionen in Richtung Performance macht, durch die Kompilierung im Hintergrund und das Austauschen, wenn ein natives Image zur Verfügung steht, durch des Bytecodes, damit das eben performanter noch ausgeführt werden kann, das JavaScript. Zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir eben HTML5 unterstützen und da auch entsprechende Tests zur W3C zur Verfügung geben, entwickeln und ihnen zur Verfügung stellen. Natürlich auch Tests von anderen, aber dass wir da ziemlich konform sind, um dem Webentwickler wirklich eine nahtlose Experience zu geben im Design seiner Webseiten. Und zu guter Letzt natürlich, dass HTML5 auch wirklich performant dargestellt wird, auch entsprechend die Hardware-Ressourcen nutzen, also Grafikkartenunterstützung im Internet Explorer 9. Für euch da draußen ganz auch wichtig, falls irgendeiner noch ein IE6 hat, killt das Ding bitte. Ja. Der Migrationspfad für IE8-Entwickler ist relativ einfach. Wir haben im Tooling einiges getan im Internet Explorer 9. Am besten sich einfach mal das Ganze runterladen und anschauen. Hier ietestdrive.com, das ist die eine URL. Oder nochmal zusammengefasst, das habe ich ja schon gerade in den anderen drei Säulen erklärt. Hier unter ie-microsoft.com/testdrive. Ich habe noch einen Blogpost zu IE9 Plattform Preview geschrieben. Den kann man sich auch anschauen. Ansonsten mich über meinen Blog kontaktieren oder andere Webcasts im Rahmen vom Internet Explorer 9 Plattform Preview 4 sich mal anschauen. So, hier nochmal MSDN Webcast. Wie gesagt, mehr als 57 Referate von Experten und Community-Leuten, wen auch immer. Ne? Also ich zähle jetzt nicht zu den Experten, aber ich bin da auch dabei. Ja, das war's dann. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Über Fragen, Feedback freue ich mich immer. In diesem Sinne, macht's gut und genießt den Tag. Bis dann. Ja, jetzt muss ich nur noch die Aufnahme beenden. Stopp.